Wir machen weiter. Also, im Kontext vom 4. Buch Mose, warum Ägypten wichtig ist, weil die ganze Auseinandersetzung ja darin ist, dass das Volk, anfängt zu rebellieren und als ihnen die Wüste zu trocken ist und zu lang und nicht das bietet, was sie gerne hätten, dann was machen sie? Sie erinnern sich an Ägypten und sagen, wäre doch besser dort zu leben. Also es wäre doch schöner dort zu sterben als hier in der Wüste. Und da hatten wir doch weit mehr als hier in der Wüste. Und es ist eigentlich viel verlockender, viel besser. Da hatten wir ein gutes Essen gehabt und da hatten wir Fisch gehabt und dann haben wir Zwiebel gehabt und Knoblauch gehabt. Das haben wir alles hier nicht. So, es war leckerer dort. Ja, als, und in dieser Zeit zeigt es, wie das Volk, das Gott eigentlich aus dieser Sklaverei heraus, sie haben ja gestöhnt, heißt es, sie haben geweint, das war eine Last für sie. Dann erleben sie die Freiheit, Gott führt sie heraus und dann nach kurzer Zeit, oh nee, so schlimm war es doch gar nicht. Und dann kommt der Sog und die Versuchung, und zurück nach Ägypten zu gehen, in diese ganzen Spannungen. Und von daher ist das wie wichtig, wichtig, dass wir verstehen, wenn wir das 4. Buch Mose lesen und dann diese Auseinandersetzungen, die geistlichen Kämpfe, und wenn es heißt, dass die zurück nach Ägypten wollen, dass wir verstehen, was Gott uns damit sagen möchte, wenn wir dann zurück nach Ägypten wollen. Und was geht es da eigentlich? Dass man sich bewusst wird, was es bedeutet, in Ägypten zu sein und was es war in Ägypten und ob es wirklich besser ist oder nicht. Ja? So, also wir nehmen die Symbolik und die Orte und versuchen sie geistlich zu deuten und wirklich von der Schrift. Ja? Das heißt, wir gehen hinein und schauen, was lehrt die Bibel über Ägypten, was sagt sie an diesen Stellen. Wir haben sogar einen Schlüssel, wo es heißt, das bedeutet geistlich, bedeutet das Sodom und Ägypten. Dann können wir sicher sein, dass wir jetzt nicht spekulieren oder so, sondern wir sind wirklich auf dem Fundament der Schrift. Das Zweite ist, das ist dann die Wüste selbst, und das ist dieser große Spannungsbogen. Das nimmt die Zeit der Wüstenwanderung selbst. Während Ägypten die Gemeinde Gottes, das Volk Israel war die Gemeinde Gottes, ist die Gemeinde Gottes. Wir haben Anteil an dieser Gemeinde bekommen. Und während die Gemeinde Gottes versklavt ist und aus Ägypten herausgerettet worden ist, wurden alle gerettet, wurde Ägypten gerettet, wurde Pharao und seine, nein, sie wurden vernichtet. Also gerettet wurde das Volk. Und, wenn noch, wer wurde noch gerettet? Das Volk. Alle, die mit ihnen gehen wollten. Das sind wir übrigens. Voll gut, oder? Also es ist nicht so, oh, guck mal, das auserwählte Volk, Gott hat das sein Volk erwählt. Und dann, ja, was ist mit den anderen? Sondern all die geglaubt haben an die Machterweise Gottes, die gesehen haben, dass dieser Gott, der sie gesagt hat, er wird sie heraus, weit stärker ist als alle Götzen in Ägypten. Denn er hat demonstriert in all den Plagen, hat er gesagt, ich bin mächtiger als die. Und all die, die es fürchteten und all die, die sich dem Volk anschlossen, sie durften alle ausziehen. Und all die, die mit ausgezogen waren, haben Anteil an all diesen Dingen gehabt. Das ist doch gigantisch, ja? Die wurden mitgerettet aus dem... Und vernichtet aber Ägypten. Und jetzt kommt das Volk Gottes in die Wüste. Und die Wüste ist ein Bild für dieses Leben, für die Welt letztendlich. Ägypten für die Macht des Teufels, für die Knechtschaft, für Herrschaft, Sklaverei in diesem. Wüste dagegen ist für das Leben zwischen der Rettung und der Vollendung. Und das ist das 4. Buch Mose, und das ist auch in gewisser Weise die Botschaft des 4. Buch Mose. Der Wandel zwischen Rettung und Vollendung. Das ist Wüste. Das ist Welt. Das ist der Zeitlauf, in dem wir jetzt leben. Wir wurden gerettet. Wir wurden freigekauft durch das Blut des Passahlammes, dass wir nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels sind. Wir wurden. Aber wir sind noch nicht angekommen. Wir sind noch nicht an dem Ort, wo Milch und Honig in dieser Weise fließt, ja? Sondern wir sind jetzt auf einem Weg. Dann wurden wir getauft. All diese Dinge, nicht ohne Grund mussten sie durchs Meer. Das hat was mit der Taufe zu tun. So wie sie auf Mose getauft worden sind, werden wir auf Christus getauft. Das heißt, was geschah in der Taufe? Warum führt Gott sie durch das Rote Meer, was letztendlich ein Umweg war und weit schwieriger war? Warum? Was geschah im Roten Meer? Das war die Befreiung. Das heißt, das Passahlamm hat die Grundlage geschaffen. Durch das Rote Meer hat Gott dem Volk Israel die Feinde getötet. Das heißt, in der Taufe sterben wir der Welt, sterben wir dem Teufel. Wir gehören nicht mehr ihm. Und in der Taufe, die mussten durch das Meer durch, gell? Die mussten aber nicht durchschwimmen, sondern aber sie müssen durch das Meer und damit sind sie dieser Welt und so, damit sind sie diesem Feind, damit sind sie ihnen gestorben. Und so wie das Volk Israel auf Mose getauft worden ist, sind wir in Christus auf Christus getauft worden sind. Und darum heißt es, dass wenn wir taufen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und nicht im Namen. Im Namen heißt im Auftrag. Auf den Namen heißt Zugehörigkeit. Ich gehöre ihm. Ich bin in Christus und mit Christus und ich bin gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Alte ist vergangen, Neues geworden. All das, was Paulus in vielen Versen das so deutlich macht, ist diese geistliche Realität. Und in Römer Kapitel 6, 7, 8, was es bedeutet, in Christus gestorben sein, der Macht der Sünde, der Herrschaft des Gesetzes, der Schwachheit des Fleisches, all 6, 7, 8, die Kapitel machen das, diese Wahrheit deutlich. So, und jetzt befinden wir uns, wo ging es mit Jesus nach der Taufe hin? Schaut euch das Leben an unseres Herrn und wenn es heißt, folgt ihm nach, dann wissen wir, was es bedeutet. Das heißt, nach der Taufe geht es mit uns nicht ins verheißene Land. Erleben wir noch nicht die Himmelfahrt, sondern es hieß für Jesus nach diesem Schritt in die Wüste und einen Weg der Passion gehen. Einen Weg des Kreuzes, ein Kreuz auf sich nehmen und dann durchs Kreuz in die Verherrlichung und in die Gegenwart des Vaters. Und das wird den Jüngern und seinen Nachfolgern nicht anders ergehen. Das ist ein Weg, den er mit uns geht. Also ab in die Wüste. Und so beschreibt die Wüste ein Leben. Ein Leben in dieser Welt mit all den Anfechtungen, mit all den Schwierigkeiten, mit all den Problemen, mit all den Dingen, die notwendig sind, dass wir gedemütigt, geläutert und gezüchtigt werden, damit wir das Ziel erreichen. Damit das Alte stirbt und das Neue wachsen kann, damit das am äußeren Menschen ich abnehme und am inneren Menschen ich zunehme. Das ist diese Zeit der Wüstenwanderung. Und die Wüste ist ein Bild ein Bild für diese Welt. Um euch ein, zwei Dinge vielleicht, die Klassiker, Jakobus Kapitel 4, ab Vers 1. Habt ihr es? Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und diese Tatsache bewusst zu werden, das ist die Zeit der Wüstenwanderung. Was bedeutet, wessen Freund ich bin und wessen Feind ich bin? Leben in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt, das ist Wüstenwanderung. In dieser Welt zu leben und aber an Gott zu lieben, ihm nachzufolgen, ihm zu vertrauen, all meine Hoffnung auf ihn setzen, auch wenn ich es nicht sehe, ihm trotzdem vertrauen, dass er es gut mit mir meint. All das wird in der Welt und der Glaube in der Wüste letztendlich erprobt. Und ich wiederhole mich zwar da, aber es ist leichter, einfach, ich bin mir sicher, dass viele sagen, ich glaube, aber erst in der Wüste selbst merken, dass sie eigentlich nicht glauben. Und wenn sie sagen, ich glaube, dass sie das wirklich ernst meinen, aber erst in diesen Dingen ihr Herz offenbar wird und sie merken, entweder wie oberflächlich dieser Glaube ist und vielleicht sogar gar kein Glaube ist. So, das heißt, da geht Gott mit uns und bringt das Innere nach außen und offenbart unser Wesen, unser Denken, unseren Glauben, um es zu läutern, um uns zu verändern und in dieses Bild zu verwandeln. Und die Spannung ist zwischen Gott lieben und Welt lieben. Und das ist ein Kampf. Und manchmal denke ich, oh, ein Freund von mir, als wir jünger waren, der ist heute Missionar, baut gerade, so wie ich mitbekomme, in Schweden eine kleine Missionsstation auf. War früher so ein Rocker und ein Türsteher und was weiß ich alles. Ganz wilder Kerle. Und da war so ein Riesentier, so ein Bodybuilder. Also der hat so Wettkämpfe gemacht. Und in unserer Jugendzeit, der hatte nie Geld gehabt. Und sagte, oh Mann, Willi, wäre ich nur kein Christ, würde ich einfach eine Bank überfallen. Und er könnte es ohne weiteres. Er war dann nur, er war gläubig. Zumindest wenn ich kein Christ, würde ich es tun. So viel an Wissen hat ihn davor bewahrt, es zu tun. Zum wirklichen Glauben ist er weit später gekommen. Zu der Wiedergeburt, zum wirklichen Erkenntnis Gottes und dann wurde er ein Missionar. Und glaub mir, heute wird er nicht einen Augenblick daran denken, eine Bank zu überfallen, um Geld zu bekommen. Wisst ihr, wo er hingeht? Zu der größten Bank, die es gibt. Deren Schätze unergründlich, Gold, sogar die Fische spucken das aus. Er geht zu ihr und der Herr gibt, ich habe neulich einen Brief von ihm gelesen, einen Missionsbericht, wie Gott erstaunlich wirkt und ihn gibt. Und ich nichts von dem, oh Mann, schade, dass ich ein Christ bin, dann könnte ich dieses Werk auch anders aufbauen. Aber da, ein theoretisch, ja, aber oh Mann, ja, wenn ich kein Christ wäre, wenn ich Ägypten wäre, dann könnte ich auch andere Dinge machen, da können wir auch anders zum Ziel kommen. Das zeigt einfach in dieser Auseinandersetzung, was für eine Haltung, was für einen Glauben man hat. Wenn ich nur kein Christ wäre, dann könnte ich endlich das tun, was mir eigentlich wirklich gefällt, was mir wirklich Spaß macht. Ich möchte das nicht verurteilen sagen, aber ernüchternd und selbstprüfend, was offenbart das von deinem Herzen? Darum geht's. Und wenn ich das sage, um zu gewinnen und nicht, wenn Gott das Herz des Volkes in der Wüste hier offenbart, um zu zeigen, was sterben muss und was neu werden muss. Um zu zeigen, was für eine Herzenshaltung in das verheißene Land hineinkommen kann. Und nur welches Herz da hineinkommt. Und damit das Volk aber sagt, oh, aber ich habe nicht so ein Herz. Braucht es, um dieses Herz offenbart zu bekommen. Okay, also 1. Johannes Kapitel 2 zum Beispiel, wir schlagen das jetzt nicht auf, wo Johannes ganz genau beschreibt, was bedeutet die Welt zu lieben. Und was in dieser Welt es ausmacht. Lust der Augen und so weiter. Ihr kennt diese Stellen, ich weiß, dass ihr sie kennt. So, das sind diese Dinge, die einfach uns vor Augen malen, was bedeutet Gott zu lieben oder die Welt zu lieben. Jetzt das Letzte und dann müssen wir mit großen Schritten weitergehen. Die dritte Verortung als Symbolik ist das verheißene Land. Und wenn ich das jetzt sage, sage ich das bewusst, eine Symbolik. Denn das verheißene Land ist nicht das verheißene Land. Das heißt, als Israel ins verheißene Land gekommen ist, denn sie sind hineingekommen, war die Geschichte Gottes mit den Menschen fertig. So, Hebräerbriefschreiber sagt, wenn Josua sie in die wahre Ruhe gebracht hätte, würde Gott noch von einem neuen heute sprechen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wenn es nicht eine neue, eine wahrhaftige, eine größere Ruhe gäbe, als die Josua sie gegeben hat, würde nicht Gott eine Verheißung geben, die größer ist als der? Und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, das verheißene Land, ist ein Schatten und Bild auf das eigentliche verheißene Land, auf die eigentliche Ruhe. Denn sie kamen in die Ruhe, aber so ruhig war es gar nicht. Und jetzt kommt eine Wahrheit, die wir wirklich begreifen müssen. Wir müssen verstehen, dass wir in einer Spannung leben von schon jetzt und noch nicht. Bitte, wenn es für euch neu ist, setzt euch damit auseinander. Wenn ihr Fragen habt, kommt und fragt mich. Durchforstet die Schrift und erkennt, dass wir zwischen der Rettung und Vollendung in einem schon jetzt und noch nicht Prinzip leben, geistlichen Prinzip leben. Das heißt, die Bibel sagt, wir sind gerettet, oder? Und die Bibel sagt, aber wir werden noch gerettet, weil die Rettung noch nicht vollendet ist. Das heißt, geistlich von unseren Sünden sind wir gerettet, aber unser Leib ist noch nicht gerettet. Wenn Jesus kommt und den Leib verwandelt, dann ist die Rettung vollendet. Das heißt, darf ich so sagen, du und ich, wir sind mitten auf dem Weg der Rettung eigentlich. Wir sind mitten in dem Rettungsprozess. Und auf der einen Seite können wir schon sagen, oh, ich bin gerettet, auf der anderen Seite, ich bin noch nicht gerettet. Aber nicht in dem Sinne, ich werde verloren gehen, sondern ich bin noch nicht vollendet gerettet. Denn die Vollendung der Rettung ist die Verwandlung des Leibes und in einer neuen Schöpfung, wo alles Feindliche, wo die Wüste abgetan ist und wo man wirklich zur Ruhe kommt, wo wir in wahren Frieden hineinkommen. Wenn Gott aber ein Werk anfängt, bringt es zu Ende. Versteht ihr, wie wichtig ist das zu begreifen? Und wie wichtig der Unterschied zu begreifen, verschiedene Aspekte der Rettung. Wann hat Gott die angefangen zu demütigen, zu heiligen? Er hat doch nicht vor dritte Buch Mose das getan, er hat es danach getan, oder? Warum? Er zeigt ihnen zuerst, er hat sie zuerst erlöst, dann hat er sie gerechtfertigt und dann zeigt ihnen was, und dann heiligt er sie. Und er beginnt nicht die Heiligung, ohne vorher das alles geschafft zu haben. Und weil er das gemacht hat, wird er doch das auch ans Ende bringen, hat er sie auch getan. Und das alles ist für uns zum Vorbild geschehen, damit wir wirklich eine Hoffnung haben. Wenn Gott es mit diesem bockigen Volk geschafft hat, dann kriegt es doch mit mir auch hin. Nicht, dass ich mich über sie stelle, aber ich denke, ich bin nicht besser als sie. Ich bin genauso bockig, ich bin genauso stur und Gott kriegt es mit ihnen hin, kriegt es mit mir auch hin. Das gibt mir echt Mut und gibt Zuversicht. Das heißt, wir leben in dieser schon jetzt und noch nicht. Was sagt die Bibel über unsere Verortung? Sie sagt, in Christus Jesus sind wir rein rechtlich schon mit Sitzen zu seiner rechten Himmelswelt. Kennt ihr die Stelle? Wo steht das? Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 1. Epheser Kapitel 2. Ja. Wir sind mit Christus mitsitzen zu Rechten Gottes in der Himmelswelt. Das ist rein rechtlich. Wir gehören schon zu den... Unser Bürgerrecht ist wo? Im Himmel. Wir gehören zu dieser himmlischen Schar. Hebräerbrief, Kapitel 12. Ihr seid gekommen zum Berg Zion. Ihr seid gekommen zu Engel, Myriaden von Engeln. Ihr seid gekommen zu der Festversammlung der Gläubigen. Ihr seid gekommen zu den Erstgeborenen. Ihr seid gekommen. Ihr seid schon da. Und auf der anderen Seite, aber wir sind noch hier. Und von daher, rein rechtlich, ist das schon alles geklärt. Wir sind Teilhaber der neuen Schöpfung, wir sind Teilhaber der neuen Kreatur. Wir sind Erben des Landes, was wir noch bekommen. Rein rechtlich, das steht schon. Du bist Erbe. Um ein Erbe zu bekommen, braucht es einen Tod. Darauf warten wir noch. Ja. So. Aber es ist schon jetzt. Und auf der anderen Seite noch nicht, weil es noch nicht vollendet ist. Und darum ist die ganze Geschichte des Einnehmens, wenn wir in Josua hineinkommen, vom verheißenen Land, dann ist es, sie haben es und noch nicht. Sie haben das verheißene Land von Gott bekommen, aber sie müssen es im Glauben annehmen. Und der Akt, das ist im Glauben, zu glauben, dass Gott die Feinde vertreibt. Gucken sie auf sich selbst, oh, die sind zu groß, die sind zu stark, die Mauern sind zu dick, die Feinde zu groß, die Städte zu viele, wir schaffen es nicht. Und dann, was passiert? Sie verlieren. Berufen sich auf das, was Gott gesagt hat. Wenn Gott sagt, wir kriegen das, dann kriegen wir es in diesem Glauben auf einmal. Nehmen immer mehr das Land ein. Wir sind auf der einen Seite schon im verheißenen Land, aber noch müssen wir es einnehmen, wie im Glauben. Und dann schauen wir auf uns, auf die Feinde und sagen, zu groß. Wisst ihr, wie oft mich das frustriert hat, mit bestimmten Sünden zu kämpfen und dann zu sagen, ja, warum soll es jetzt das besser werden? Wieso soll es heute klappen, wenn ich über Jahre das nicht hingekriegt habe? Und ich sage, warum? Weil das eine im Unglauben und das andere im Glauben geschieht. Wenn das eine, ich gucke auf mich und auf meine Disziplin, und das andere, ich gucke auf Gott und auf seine Kraft und seine Fähigkeit. Und das ist ein himmelhoher Unterschied. Gucke ich auf mich, auf meine Fähigkeit, auf meine Stärke, werde ich mutlos, kraftlos, gucke ich auf ihn, erkenne ich seine Größe und seine Macht, das Vorrecht, zu was er fähig ist. Er stärkt mein Glaube, er stärkt meine Kraft. Und darum ist meine Aufgabe, euch, die Gemeinde, immer den herrlichen Jesus vor Augen zu malen. Immer den Sieg und die Herrschaft Jesu groß zu machen. Das ist die Aufgabe. So. Also, wir leben im vierten Buch Mose in dieser Spannung von Ägypten, von Wüste und vom verheißenen Land. Fürs verheißene Land könnt ihr Epheser Kapitel 2, Vers 6 zum Beispiel euch anschauen. Das endliche verheißene Land letztendlich ist Offenbarung 21, 22. Da wird uns das beschrieben, was es eigentlich ausmacht. Ja. Aber dazu, wie gesagt, dann in dem Kurs Offenbarung. Ich würde gerne das jetzt abschließen und endlich zu vierten Buch Mose selbst mit euch kommen. Könnt ihr das switchen? Also switchen ist das ja nicht, aber einfach jetzt diesen Weg mit mir gehen. Ich soll mal in den Sitzen. Wunderbar. Also, drei Teile. Eins. Zwei und drei. Das sind drei Teile. Ich gebe euch einfach mal die Kapitel und dann nehme ich euch hinein und sage, warum ich sie so einteile. Der erste Teil ist Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 10, ich glaube sogar Vers 10. Ja. Das ist jetzt meine Einteilung. Ihr könnt natürlich, wenn ich euch das erkläre, prüfen und wenn es euch Sinn macht, auch gern eure Einteilung machen. Es gibt welche, die in anderen Abschnitten das vierte Buch Mose einteilen. Das hat immer was mit dem Verständnis vom Buch zu tun, wie ich das als Botschaft verstehe. Und für mich ist die Botschaft dann der Schlüssel zur Einteilung eines Buches. Und weniger, sag ich mal, die Kapitel, oder die Überschriften in meiner Übersetzung, dass ich sie für mich als Einteilung nehme, sondern von der Botschaft. Um was geht es in den ersten Abschnitt? Der erste Abschnitt ist die Vorbereitung für die Wüstenwanderung. Und deswegen ist das so ein wichtiger Abschnitt. Das heißt, die ersten 10 Kapitel beschreiben die Vorbereitung zur Wüstenwanderung. So, das sind die ersten. Beginnt der Ganze mit einer Zählung. Mit dieser Zählung von den knapp 600.000 Mann. Okay? Das, so beginnt dieser Abschnitt mit einer Zählung. Und dann geht's los. Der zweite Teil und der größere, der eigentliche Hauptteil, das ist Kapitel 10, ab Vers 11, bis 25, Kapitel 25, Vers 18. Das ist der zweite größere Teil, Gesundheit. Das ist dann die eigentliche Wüstenwanderung. Ja? Da sind ganz viele Informationen, die Wüstenwanderung. Okay. Und dann kommen wir zum dritten Teil. Und diese beiden Teile korrespondieren in gewisser Weise miteinander. Man kann sich sozusagen zusammenklappen, das ist auch ebenfalls eine Vorbereitung, aber nicht mehr eine Vorbereitung für die Wüstenwanderung, sondern für das verheißene Land. Und das allein das ist schon für mich eine herrliche Erkenntnis aus diesem Buch. Eine Vorbereitung für die Landeinnahme oder ja, so Vorbereitung für die Landeinnahme. Und ich halte es wirklich für wichtig, dass man schaut, dass Gott sich Zeit nimmt, das Volk vorzubereiten und sagt, was ist wichtig in Bezug auf das Leben in der Wüste? Welche Punkte sind für Gott wichtig, wo er ausdrücklich das Volk hineinnimmt und sie lehrt und vorbereitet, sagt, ich weiß, was euch da erwartet, ich weiß, welches Ziel ich mit euch habe und ich weiß, was es braucht, damit ihr da überlebt. Und deswegen sind die ersten 10 Kapitel so wichtig in dem 4. Buch Mose. Hier wird dieser ganze Kampf beschrieben. Hier wird das beschrieben, was hier als Grundlage gelegt worden ist. Das müssen sie das jetzt dort anwenden. Das müssen sie sozusagen dort leben. Und Gott legt von vornherein schon mal so Weichen und sagt, darauf kommt es an, darauf kommt es an, darauf an. Achte darauf, darauf, darauf. Tu das, 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 damit die Wüstenwanderung gut wird, damit ihr damit durchkommt. Und genau, werde ich lauter oder 26, Kapitel 26 bis 36. Also 10 Kapitel Vorbereitung für die Wüstenwanderung, 10 Kapitel Vorbereitung für die Landeinnahme und dazwischen, wie viel sind das? 15 Kapitel die Wüstenwanderung selbst. Okay? Wunderbar. Als Klammer haben wir hier die erste Volkszählung. Haben wir hier und dann haben wir, der dritte Abschnitt beginnt mit der zweiten Volkszählung. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen, aber das konnte ich ja nicht nie. So, also erste Volkszählung und zweite Volkszählung. Darauf habe ich ja schon letztes Mal Bezug genommen. Da die ersten sozusagen 600.000, die ausziehen, die in der Wüste auch sterben und als dann die Landeinnahme hineinkommt, sind es immer noch 600.000, die dann ins verheißene Land hineinziehen. Und das ist die Verheißung. Gott kennt die Seinen. Also da gibt es ein Maß, dann legt er an und sagt, das ist mein Volk. Das ist mein Volk und die ziehen damit hinein. Und so viele wie ausgezogen werden, so viele werden auch hineinkommen. Ist doch herrlich, oder? Das ist die Verheißung seiner Treue. Und dann sagt er, hast du gehungert? Sind deine Schuhe zerrieben worden? Hat dir irgendetwas gefehlt? Habe ich nicht auf dich auch gegeben? Und so, erinnere dich doch, habe ich dir nicht beigebracht? Verlass dich, du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich wirklich auf mich verlassen. Und letztendlich das Zeugnis der Schrift, es kommt an. Guck mal. Der Grund, warum ich dieses Buch so mag, oder grundsätzlich, ich liebe Biografien, weil sie mir unheimlich Mut machen und weil sie mich unheimlich demütigen. Wenn ich denke, dass ich der Einzige bin, den alle hassen, dann lese ich Biografien, dann merke ich, die anderen wurden mehr gehasst als ich. Dann, okay. So. Wenn ich denke, dass ich einiges für Gott bewegen, dann lese ich Biografien und denke, ich bewege gar nichts für Gott. Weil wenn ich denke, was sie dann tun, dann merke ich, und das von daher in beide Richtungen, das demütigt mich, aber baut mich auch auf, deswegen mag ich. Warum ich aber Biografien mag, wisst ihr warum? Weil sie meistens von Menschen geschrieben sind, die schon gestorben sind. Ich mag nicht den Tod, wobei der auch in Christus was Positives hat, nicht nur hat, sondern ist. Das ist aber die Tatsache ist, dass ich kann sagen, ich beginne dann mit seiner Geburt und dann ende ich mit seinem Sterben. Und dann kann ich habe ein Leben, wo ich sehen kann, ob das Wirklichkeit ist oder nicht. Es ist nicht mittendrin, wo ich nicht sage, ja gut, ich weiß nicht, ob wie es ausgeht. Ich habe den Ausgang nicht, bleibt immer noch beim Herrn und ist immer noch treu und bleibt der Herr immer noch bis zum Tod treu, ja oder nein. Und ich lese und ich sage, darf ich sagen, es funktioniert. Guck mal, da hat es funktioniert und ich hatte einige Bücher, da hat es funktioniert, da, Gott ist treu. Und das baut mich so sehr, einfach die Treue Gottes zu sehen. Und nichts anderes als 4. Buch Mose. Es beginnt und es endet und Gott ist treu. Das ist ein Riesenzeugnis, zu sehen, wie Gott mit diesem Volk, wirklich mit diesem störrischen, sturen, bockigen, sündigen, egoistischen, hochmütigen, wie wir alle, wie er mit diesem Volk zurechtkommt. Obwohl er je genug Gelegenheit gehabt hätte, Vorhang zuzumachen und sagen, das war's. Und was Gott aber tut, das ist schon gewaltig, schon gewaltig. Von daher, in dieser Weise, hier beginnt die Volkszählung noch und hier die zweite und mit dieser Zählung meine ich sozusagen auch eine gewisse Gliederung, eine natürliche Gliederung im Text zu finden. Genau, das ist, was ich euch mitgeben will. Ach so, ja, noch eins zu diesem Schaubild. Ich nehme eine andere Farbe. Blau habe ich noch nicht. Ich habe ja gesagt, dass diese Symbolik der Ortschaften in diesem Buch eine Rolle spielen. So befinden wir uns in diesem Teil am Berg Sinai, eigentlich in der Wüste Sinai. Also der Berg Sinai ist in der Wüste Sinai. Und deswegen wird oft dann, kommt man ein bisschen durcheinander. Ist das jetzt ein Berg oder ist das eine Wüste? Aber wird beides so genannt. Die Wüste Sinai und das ist der Berg Sinai. Und das ist die Ausgangssituation, der Berg Sinai. Und mit was beginnt, oder was ist mit Berg Sinai verknüpft? Das Gesetz. Das heißt, wie beginnt die Wüstenwanderung, wie beginnt Läuterung und Demütigen? Mit dem Gesetz. Warum? Die Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit und der Bedürftigkeit. Das beginnt mit dem Gesetz. Das beginnt hier also mit der Wüste Sinai. Oder ich, in Klammer mache ich auch Berg, okay? Weil mit dem Berg wissen wir, dass dann dieser spezielle Ort gemeint ist. Aber eigentlich sind da sind sie am Berg Sinai. Das heißt, wir in Kapitel 1 bis 10 im vierten Buch Mose befinden wir uns immer noch am Fuß des Berges, wo Gott sich dem Volk offenbart, wo er sein Gesetz denn gibt und sie vorbereitet auf das, was er jetzt eigentlich kommt, okay? Nur von der Verortung, okay? Wunderbar. Also, dann die eigentliche Wüstenwanderung ist eigentlich nicht nur eine Wüste, es ist von einer Wüste zu einer anderen Wüste. Und die sind so unterschiedlich. Und es gab Wüstenteile, die waren sehr schön. Also es ist das, was ich vorhin gesagt habe, die sind nicht einfach nur durch Sand durchmarschiert und es gab Teile, wo man hätte sagen können, hör, lass uns doch lieber hier bleiben. Ist doch okay hier. Da könnte man doch was aufbauen. Da kann man hier. Sondern die sind von Wüste zu Wüste gezogen. Zum Beispiel Wüste Paran, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Kapitel 10. Schlag mir vielleicht mit mir auf. Zum ersten Mal 4. Buch Mose, gell? Wird Zeit. Kapitel 10. Dass ihr diese Übergänge seht. Kapitel 10, Vers 11. Ich lese ab Vers 11, okay? Und es geschah im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. Tag des Monats, da hob sich die Wolke von der Wohnung des Zeugnisses und die Söhne Israels brachen auf nach ihren Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai und die Wolke ließ sich nieder in der Wüste Paran. Also da haben wir eine natürliche Gliederung sozusagen. Jetzt geht's los. Kapitel 10, ab Vers 11, da ist jetzt der Aufbruch. Hier war die Vorbereitung, jetzt geht's los. Und das ist die Wüste Paran. Ich drehe euch nur ungern meinen Rücken zu, aber um zu schreiben. Das ist die Wüste Paran, okay? Und dann geht's los. Ganz viele Kapitel. Geht mal in Kapitel 20. So, ich lese ab Vers 1. Und die Söhne Israel, die ganze Gemeinde, kam in die Wüste Zin im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Also da stirbt Miriam und sie sind wo in der Wüste Zin? Und das ist interessant, dass es lohnt sich, dann im Studium diesen Ortschaften nachzugehen und zu gucken, mit was werden sie verortet, was geschieht an diesen Ortschaften, wo geschieht was. Und das ist nicht einfach nur so, das ist nicht einfach nur Information, da gibt es halt eine Wüste und da waren sie halt da. Sondern ich meine, da steckt immer eine tiefe Symbolik mit dabei. Und es macht immer das Studium, das war das interessanter und tiefer, wenn man, nachdem man zum Beispiel den Tod Miriams verstanden hat, ab, noch eine Etage tiefer geht und den Ort versteht, warum sie da stirbt. Und das gibt so, es gibt immer wieder eine Tür, wo man nochmal hineingehen kann. Ich habe ein Bildchen gesehen. Solange das hochfährt, erzähle ich euch. Dann zeige ich euch kurz was. Wie man das Gleiche anschaut und aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und es ist immer noch das Gleiche. Man entdeckt nichts Neues, aber man merkt, oh, das ist aber eine neue Perspektive. Und ich persönlich liebe sowas. Die Gefahr, ich muss mich immer prüfen, ist immer noch an der Schrift und bin ich da nicht zu weit. Aber wenn ich geprüft habe und merke, dass ich bin bei der Schrift, dann liebe ich sowas unheimlich. Wenn man in den Begebenheiten, Geschichten, die man so gut kennt, von Kindheit auf, wenn man auf einmal Wahrheiten entdeckt, die man denkt, hey, habe ich die Stelle überhaupt mal je gelesen? Das ist doch unglaublich tief. So bevor, es fährt schon hoch. Ich zeige euch nur ganz kurz das. Wir sind ja so modern. Jetzt haben wir das Ding hingehängt, haben noch nie benutzt. Ich hab mir so vorgenommen, so diese Schaubilder mit Computer zu machen, damit ihr das Kritzeln nicht entziffern müsst. Aber ich finde keine Zeit. Ich habe mich jetzt hingesetzt, angefangen und ich merke, ich brauche so viel Zeit, um die PowerPoint vorzubereiten. Ich so, nee, habe ich wieder angefangen zu lesen. Das ist mir zu kostbar. Das Bild wollte ich euch zeigen. Regt euch nicht am Ohrring auf, okay? Seht ihr das? Seht ihr, dass es zwei Gesichter sind? Aber es ist eine Person. Schaut mal, das ist das Auge und da sieht man so, ja? Mund, Nase. Er guckt euch so an, aber guck mal, das ist auch, er guckt so. Ja? Er guckt hierher. Das heißt, Auge, hier Stirn, Nase, Mund, Kinn. Und jetzt, wenn man das mal anschaut, dann sieht man, wie er davon, da muss man sich schon zwingen zu sagen, hey, ich guck mal. Gell? Ich will sowas. Warum ich euch das zeige, das ist, oder warum ich das auch sage, man kann etwas anschauen und etwas nur anderes entdecken. Und das ist nicht das, was ich möchte. Sondern man schaut das Gleiche an, aber die Perspektive ändert sich und man schaut, das ist immer noch der Gleiche, aber in einer anderen Perspektive. Und manchmal muss man sich, ich muss euch sagen, guckt mal, es gibt noch eine andere Perspektive. Guck, oh, tatsächlich. Und dann sagt ihr nicht, oh, was komplett anderes und das ist ja nie, als ob ich euch was zeige, was da nie da ist. Das ist gefährlich und das wäre falsch. Mein Anspruch ist zu sagen, ihr, vielleicht kennt ihr immer noch diese Ansicht von dem Wort Gottes. So. Und ich möchte sagen, es gibt auch mal, gucken wir mal von da. Schaut mal, da gibt es auch noch echt etwas zu entdecken. Und ich liebe solche Bilder. Das gibt einige solche, aber nur genug. Okay. So. Jetzt Kapitel 26. Mit der Kapitel 26 findet ihr die zweite Zählung und somit wiederum eine natürliche Einordnung dieser Dreiteilung. Ab Vers 1 geht's los und dann beginnt die Zählung. Und die Verortung ist, wo habe ich die gefunden? Das ist nämlich, sie kommen auf der Ebene Moab an. Ja? Das ist die Verortung, die Ebene Moab. Falls ihr das aufschreiben wollt. Ich suche gerade, wo ich das. Ja? In 26,63? Wunderbar. Genau. 26, 63. Das sind die durch Mose und den Priester Elisa gemusterten, die die Söhne Israels in den Ebenen von Moab am Jordan bei Jericho gemustert haben. Okay? So, da sind wir. Geht er nicht aus? Okay. Also, sag mal, wieso bin ich? Das ist die Ebene Moab. Und da sind wir an dem Punkt vor dem Jordan, von Jericho und dem Übergang. Und genauso wie sie im Glauben durch die Taufe, durchs Rote Meer durch mussten, um in die Wüste zu kommen, mussten sie über den Jordan gehen. So, da gibt es auch einen Übergang, der ebenfalls im Glauben geschehen muss und dann diesen Übergang in das verheißene Land da markiert. Okay? Also das ist mal ganz grob die Einteilung vom vierten Buch Mose thematisch. Und so merke ich es mir, so lese ich es. Und dann beim Lesen frage ich mich, okay, was offenbart Gott in den ersten 10 Kapiteln über die Vorbereitung, was ist wichtig, und dann gehe ich durch. Und mit diesem Fokus hilft mir schon, das einzuordnen und auch mit diesen Fragen dann den Text zu lesen, und dann wird es dadurch, ja, wird's dadurch ein bisschen tiefer. Genau. Und dann schaue ich mir die nächsten 15 Kapitel an und sage, und wie wirkt sich aus? Was malt mir Gott für ein Bild von dieser Wüstenwanderung? Petrus hat ja geschrieben, Paulus hat ja geschrieben, 1. Korinther 10, das alles geschah euch zum Vorbild, also gucke ich mir diesen Vorbild an und schaue, was geschah da. Und dann gucke ich mir diesen Abschnitt und frage mich, was muss ich verstehen, was ist dazu notwendig, was braucht es für eine Ausrichtung, um ins verheißene Land hineinzukommen, um dieses Erbe anzutreten. Und dann lese ich diese Abschnitte. Und ich würde mit euch gerne nach 5-minütigen Pause heute anfangen, die ersten 10 Kapitel zu schauen, okay? Ich merke, wir brauchen kurz Luft und kurz eine frische Konzentration, und dann starten wir, und dann würde ich gerne heute, ich denke, beginnen mit euch die ersten 10 Kapitel anzuschauen, okay?